Hallo und willkommen zurück aus der Sommerpause von unserem Podcast. Wir sind wieder da, haben ja im August eine Pause gemacht und ich habe auch wieder einen Gast im Interview, und zwar dieses Mal die Bundessprecherin der Freiwilligendienste, Marie Beimen. Herzlich willkommen erstmal an dich bei uns im Podcast.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total.
Sehr gerne. Wir wollen uns heute ein bisschen über deinen Freiwilligendienst unterhalten, wie es auch dazu kam, dass du dich für den Freiwilligendienst entschieden hast. Wir wollen uns aber auch ganz viel über die politische Situation unterhalten, über die Freiwilligendienste, weil aktuell ja ganz, ganz viel in den Medien, in den Nachrichten ist mit dem neuen Haushalt und du ja da auch sehr aktiv bist. Und darum soll es heute auch gehen. Zu Beginn würde mich einfach aber mal interessieren, warum hast du dich denn für den Freiwilligendienst entschieden und wo machst du denn aktuell gerade noch deinen Freiwilligendienst?
Ja, also ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und hatte danach so ein bisschen das Bedürfnis, praktische Erfahrung zu sammeln, weil man in der Schule ja doch sehr viel theoretisch macht. Und ich wollte schon immer gern Medizin studieren und dachte dann, probier einfach erstmal den Freiwilligendienst aus und guck, ob du den ganzen Bedingungen und Anforderungen im Krankenhaus überhaupt gerecht werden kannst und auch, ob du danach immer noch den Wunsch hast, in diesem Bereich zu bleiben. Und habe das dann einfach mal begonnen. Ich mache das aktuell im Marienkrankenhaus in Schwerte. Das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Dortmund auf einer Pflegestation und kriege da ganz viele spannende Einblicke, sehe auch, was Pflege bedeutet und was die jeden Tag leisten und bin ganz froh und dankbar für diese wertvolle Erfahrung, die ich da machen kann.
Ja, glaube ich, dir ist wahrscheinlich auch eine große Herausforderung, gerade so nach dem Abitur dann in so einen Schichtdienst, in die Pflege reinzuschnuppern, den ganzen Tag auch auf den Beinen zu sein wahrscheinlich. Ist es denn für dich so, wie du es erwartet hast, den Freiwilligendienst zu machen?
Größtenteils ja. Also ich bin total überrascht gewesen von der Vielfältigkeit der ganzen Aufgaben, die man natürlich hat. Und am Anfang war ich ein bisschen nicht enttäuscht, aber bin mit anderen Erwartungen in den Freiwilligendienst gestartet, weil ich hatte total das Bedürfnis, so medizinische Aufgaben direkt zu übernehmen, weil die mich so interessiert haben und war dann am Anfang erstmal enttäuscht, als ich so dachte, okay, jetzt sind meine Aufgaben erstmal nur pflegen halt. Und ich dachte ja, nur waschen, das ist doch total langweilig. Und dann habe ich aber begriffen mit der Zeit, dass halt pflegen vor allem zum Beispiel auch viel mehr bedeutet.
Ja.
Also es ist nicht nur, dass man einen Patienten wäscht, sondern gerade für die älteren Menschen, die wir haben, ist es halt so, dass die oft nach diesem Waschen sagen, ja, jetzt fühle ich mich wie neugeboren oder wie ein neuer Mensch. Also das bedeutet einfach für die Patienten halt auch so als Mensch wahrgenommen zu werden und nicht nur als Patient. Und das ist super wichtig für die und das kann total bereichernd sein.
Das ist ja dann auch super schön, das so mitzuerleben, wenn man dann dieses Feedback bekommt und auch merkt, wie zufrieden die dann sind in dem Moment, wo man denen auch geholfen hat.
Total. Also ich habe das wirklich mit der Zeit da wirklich gelernt, dass, wie gesagt, die Grundpflege halt mehr ist als nur waschen. Also wir haben ja viele Patienten, die auch einsam sind, weil sie älter sind und pflegebedürftig. Und gerade für die ist es total bedeutsam, halt mal wieder berührt zu werden, weil die erfahren oft in ihrem normalen Umfeld so gar keine Zärtlichkeit mehr. Und das ist auch bedeutsam, dass sie mal der Kleiderwahl mitbestimmen können, weil sie ja oft so in ihrem Leben, in ihrer Autonomie sehr eingeschränkt sind. Und auch bedeutsam, dass sie halt ja, einfach mal erzählen können, weil sie halt oft niemanden mehr haben, der ihnen zu Hause zuhört. Und deswegen ist das viel mehr als nur waschen, ne? Also das ist ganz vielfältig. Und auch die anderen Bereiche im Krankenhaus sind sehr vielfältig. Man hat super viele Aufgaben. Manchmal ist es aber natürlich auch nicht so einfach.
Gerade dann auch, wenn man merkt, dass es denen nicht so sonderlich gut geht manchmal, ne? Man ist ja auch sehr nah, wie du gesagt hast, an den Patienten dran und unterstützt sie ja auch. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch Situationen gibt, die einfach auch herausfordernd sind, neben diesem Arbeitsalltag und auch diesen Strukturen in einem Krankenhaus.
Absolut. Also am Anfang hatte ich zum Beispiel ganz starke Distanzprobleme, weil mir die Schicksale von den Patienten sehr nahe gegangen sind. Und dann lernt man erst mit der Zeit halt empathisch zu sein und trotzdem nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Also mit der Zeit habe ich so gelernt, auf jeden Fall Mitgefühl zu zeigen, also aber nicht mitzuleiden. Ne? Das ist halt, glaube ich, super wichtig, weil man hat schon harte Schicksale. Also wir hatten zum Beispiel einen Patienten, das war eine alleinerziehende Mutter, die kam mit unklaren Bauchschmerzen und es hat sich dann herausgestellt, dass sie wahrscheinlich ein Polyp oder so hat und das sollte dann entfernt werden. Und sie hat dann noch darüber nachgedacht, ob sie das machen soll oder nicht, weil ihre Beschwerden, sie hatte gar keine Beschwerden mehr. Und dann haben wir auch versucht, ihr dazu zu raten, halt es zu machen. Natürlich haben wir gesagt, das ist ihre Entscheidung, aber ich habe gesagt, ich würde es zum Beispiel auch machen. Dann ist es, muss man es halt los. Und am Ende hat sich dann auch bei ihr herausgestellt, dass sie halt Metastasen hatte und dass man gar nicht wusste, wo halt der Primärtumor war. Also das sind natürlich schon heftige Erfahrungen, weil man mitbekommt, wie sich so das Leben von den Patienten halt von einem auf dem anderen Tag so ein 180 Grad wenden kann. Das nimmt einen dann auch natürlich schon mal manchmal mit. Oder wir haben auch viele Demenzpatienten und da zu sehen, wie sie so mit dieser fortschreitenden Demenzerkrankung Schritt für Schritt nicht mehr in unserer Welt teilnehmen, sondern so in ihre eigene Welt gehen, was für die auch oft in Ordnung ist, aber für alle Herstehenden halt schwierig und auch für die Angehörigen schwierig ist. Das ist schon manchmal ganz schön schwierig, finde ich.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, da muss man auch so eine gesunde Selbstfürsorge entwickeln und auch so ein gesundes Abgrenzen dann von diesen Schicksalen. Also, dass man, wie du gesagt hast, empathisch ist und für die Menschen da ist, aber für sich selber auch so eine Distanz und so eine Grenze halt auch wahren kann, damit man selber auch noch gut damit umgehen kann.
Ja, absolut, das stimmt. Und ja, man hat einfach die Möglichkeit, mit den verschiedensten Menschen zu begegnen, egal ob das jetzt Teammitglieder sind, Patienten oder halt auch Ärzte, wie auch immer. Also so Menschen, mit denen man vielleicht im normalen Leben gar keine Berührungspunkte hat. Also so im Freiwilligendienst, würde ich sagen, trifft man wirklich die Mitte der Gesellschaft. Und das ist total spannend, ne? Weil man dann auch lernt, eben mit unterschiedlichsten Menschen umzugehen. Und das finde ich, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung.
Auf jeden Fall. Ich habe es am Anfang ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Du hast dich ja dann auch dazu entschieden, Bundessprecherin zu werden in den Freiwilligendiensten. Wie kam es denn dazu?
Ja, also der Weg zum Bundes-FSJ-Sprecher war so, dass wir halt am Anfang in unserem ersten Seminar haben wir erstmal einen Seminarsprecher gewählt. Das kann man sich halt vorstellen wie ein Klassensprecher. Also ich war quasi der Sprecher für meine Seminargruppe, die so aus 30 Leuten bestand. Und anschließend gab es dann mal ein Online-Treffen mit allen FSJ-Sprechern aus dem Erzbistum Paderborn. Das waren so circa 13 Gruppen und da wurde dann quasi. Es hieß damals schon Bundessprecher, aber man kann das eher mit einem Landessprecher vergleichen. Also ein Sprecher für die 13 Gruppen und die jeweiligen 30 Personen, die hinter diesen Gruppen stehen, gewählt. Und dann bin ich mit vier weiteren Sprechern aus NRW zum Bundessprechertreffen in Berlin gefahren. Hat im März stattgefunden. Und dort haben wir dann halt, wir waren so circa 30 Leute und man kann sich vorstellen, dass aus jedem Bundesland 2 bis 4 Leute halt das Bundesland vertreten haben. Und dort haben wir dann die aktuelle Situation in den Freiwilligendiensten reflektiert und auch über Missstände gesprochen und Ideen entwickelt, wie könnten wir diese Bedingungen denn eigentlich verbessern. Und Teil dieses Bundes-FSJ-Sprechen war auch ein Treffen im Bundestag mit mehreren Politikern. Und wir haben da auch an der Plenarsitzung teilgenommen und dann halt mit den Politikern über unsere Forderungen diskutiert. Und nach diesem Treffen, was sehr positiv gelaufen ist, waren wir alle sehr engagiert und motiviert, jetzt noch weiterzumachen und haben gedacht, vielleicht könnten wir eben so eine Kampagne starten und haben dann nochmal quasi in dieser Gruppe nochmal Wahlen veranstaltet, Leute zu wählen, die auf Bundesebene also sich engagieren. Und genau, da sind dann mit mir noch Kati und Josef auf jeden Fall da reingewählt worden und die haben das dann quasi gemacht.
Ach schön, ja. Also es ist super cool, wie viele Einblicke ihr dann da auch erhaltet, ne? Also da, welche Möglichkeiten es dann auch gibt, auch mal mit den Politikern zu sprechen, so hinter die Kulissen zu gucken und auch das, also diese Möglichkeit selber zu haben, was zu bewegen in dem Bereich.
Absolut, also das ist total spannend und auch die politischen Hintergründe zu erfahren. Wie sind überhaupt die Freiwilligendienste aufgestellt? Also es ist ja auch nicht so einfach für Außenstehende, das zu verstehen. Und bei mir hat es auch etwas länger gebraucht, bis ich wirklich alle Strukturen verstanden habe. Und ich bin heute noch manchmal überrascht, wenn ich da nochmal neue Strukturen erklärt bekomme, weil es ist ja wirklich sehr vielfältig und in jedem Bundesland auch total unterschiedlich aufgestellt.
Ja, dann der Unterschied FSJ, BFD, FÜJ und die verschiedenen Gelder, Fördergelder, die dann da vorhanden sind. Ihr habt euch ja dann auch dazu entschieden, eine Petition zu starten. Magst du davon vielleicht einfach mal berichten?
Ja, gerne. Also wir haben dann eben aus so einem größeren Kreis von den Bundessprechern und dann auch noch anderen Bundessprechern, zum Beispiel von der Sportjugend, vom Freiwilligen Ökologischen Jahr, uns zusammengetan und diesen Kampagnenkreis geschlossen. Und daraus haben wir dann gedacht, okay, wir möchten jetzt öffentlichkeitswirksam für die besseren Bedingungen einstehen und haben überlegt, eine Petition zu organisieren. Das war wirklich auch viel Zeitaufwand, den wir da betrieben haben. Wir haben dann verschiedene Gremien gegründet, also einmal das Pressesprechergremium, dann das Social Media Team, das Petitionstext Team und so weiter. Also das war schon viel Aufwand, das zu organisieren. Und dann haben wir in mehreren Meetings erstmal den Petitionstext formuliert. Also dieses Petitionstext-Team, ich war auch noch dabei mit zwei anderen, haben wir das dann nochmal den Feinschliff drüber gemacht, weil man auch beim Einreichen so einer Petition tatsächlich ein Zeichenlimit hat. Und das ist gar nicht so einfach, dann auch da drin zu bleiben, weil man so viele Forderungen vielleicht hat, die dann da unterzubekommen. Genau, und dann haben wir das eingereicht und dann mussten wir 2 Wochen warten, bis die Petition genehmigt ist. Und dann ging es halt darum, die Unterschriften zu sammeln. Und natürlich haben wir die Zeit schon vorher genutzt, um möglichst viele Menschen zu mobilisieren. Denn nach dem Einreichen hat man nur 28 Tage Zeit, um diese Unterschriften von 50.000 zu erreichen.
Boah.
Ja, das ist nicht viel. Und deswegen waren wir total glücklich, dass wir auch die Zeit vorher schon nutzen konnten, um ja so viele wie möglich schon zu sammeln.
Genau, das Ziel waren ja 50.000 Unterschriften, dass ihr im Bundestag vorsprechen dürft mit den Forderungen. Das Ergebnis waren ja doppelt so viele, ne? Das waren ja über 100.000 Unterschriften im Endeffekt gewesen.
Total crazy war das eigentlich, dass sich jetzt so viel daraus ergeben hat. Und tatsächlich war das bis eine Woche vor Ablauf der Frist noch gar nicht ersichtlich, dass wir überhaupt die 50.000 erreichen. Wir haben viele Gespräche schon im Vorhinein geführt. Was machen wir, wenn die Petition jetzt eben nicht die 50.000 erreicht? War das dann alles umsonst oder welche Möglichkeiten gibt es dann eben weiterzumachen? Und wir hatten wirklich wie so eine Art Krisenmeeting noch eine Woche davor, weil wir dachten, wir erreichen die also wir waren da bei 21.000 und hatten noch 7 Tage Zeit. Und dann ist aber nochmal ein deutlicher Schwung auch an Offline-Unterschriften reingekommen, weil viele hatten halt gesammelt. Wir haben versucht, dass in jedem Seminar, wo Freiwillige hinfahren, Unterschriftenlisten auslegen, dass dort alle unterschreiben können und auch, dass alle, die sich neu für einen Freiwilligendienst anmelden, direkt mit dem Vertrag eine Liste bekommen, wo sie unterschreiben können und alle Träger zu mobilisieren und alles zu tun, das zu erreichen. Und dann haben halt viele diese Offline-Unterschriften abgeschickt, endlich. Und dadurch ist dann nochmal so ein richtiger Boost in den Unterschriften zusammengekommen. Und auch online ist die Unterschriftenanzahl nochmal stark gestiegen, was vielleicht auch daran liegt, dass wir dann auch nochmal viel on Social Media gemacht haben oder halt noch Fernsehauftritte hatten, was sehr gut war, um nochmal da auch viel zu erreichen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch noch, wir haben auch ganz stark mitgefiebert. Bei uns natürlich alle auch, ne, unterschrieben und so, haben es beim Grillfest ausgelegt, in den Seminaren, den Teilnehmern nochmal eine E-Mail geschickt. Aber es war halt echt eine Zeit lang, wo man gedacht hat, okay, krass, schaffen wir das. Umso schöner ist es einfach auch. Und da auch einen herzlichen Glückwunsch an euch und das Petitionsteam, dass ihr einfach mehr als doppelt so viele Unterschriften wie benötigt zusammenbekommen habt. Und es zeigt ja auch einfach, wie wichtig die Freiwilligendienste in der Gesellschaft sind und wie sehr man da auch einen Fokus drauf legen sollte. Es sind 50.000 Unterschriften gewünscht, über 100.000 kamen zusammen. Das ist ja auch schon ein Statement, was einfach gesetzt wird.
Absolut. Also das zeigt, dass eben 100, also hinter jeder Unterschrift steht ja ein Mensch quasi und dass eben 100.000 Menschen unsere Forderungen auch unterstützen und auch gegen diese Haushaltsplanung sind. Und das ist ein großes Zeichen, was man meiner Meinung nach nicht ignorieren darf und wo auch die Politik jetzt hinsehen muss und sehen muss, es ist ein Belang, was viele Menschen interessiert und was viele beschäftigt. Und darauf muss man jetzt auch hören und gucken, was kann man machen, ne?
Vielleicht ganz kurz, bevor wir zu diesen Haushaltskürzungen kommen, wie geht es denn jetzt mit den Ergebnissen von der Petition weiter? Also ihr habt das Ziel erreicht. Wie sind denn jetzt so die politischen weiteren Schritte?
Ja, also nachdem die Petition jetzt mit den Unterschriften so erfolgreich war, wird es jetzt eine öffentliche Anhörung vor dem Petitionsausschuss geben. Die findet voraussichtlich am 18. September statt. Und das wird so ablaufen, dass ich als Petentin uns vertreten darf mit einer weiteren Person. Wir sind da noch am Überlegen, wer noch mitkommt. Eventuell ziehen wir auch noch mal eine Fachexpertise zu, weil es natürlich auch rechtliche Fragen gestellt werden können. Und am Anfang wird man dann sein Statements in 5 oder 10 Minuten erstmal vorstellen, damit die auch wissen, worum geht es uns überhaupt. Und anschließend darf dann aus jeder Partei 2 Leute jeweils 2 Fragen stellen, denen wir dann Rede und Antwort stehen müssen. Genau.
Das ist aber auch eine Herausforderung.
Absolut. Also ich bin auch schon jetzt sehr aufgeregt und hoffe natürlich, dass das gut verlaufen wird.
Definitiv.
Ja, und am Ende der Anhörung wird dann der Petitionsausschuss sich beraten und ein Votum abgeben. Es gibt verschiedene Votumsstufen und das höchste Votum ist zur Berücksichtigung. Das heißt, dass wenn die das eben aussprechen, dann muss sich die Bundesregierung mit diesem Anliegen beschäftigen. Die haben dann nur einen begrenzten Zeitraum, um darauf einzugehen und um darüber beraten zu können im großen Plenum. Und anschließend müssen die auch eine Stellungnahme abgeben dazu,
Ach cool.
warum die unsere Forderungen eben umsetzen oder warum sie eben nicht umgesetzt werden. Also die sind wirklich verpflichtet, sich damit zu beschäftigen und auch darüber zu diskutieren, wenn wir dieses Votum erreichen. Und das streben wir natürlich an. Genau, zudem wird es auch an dem Tag voraussichtlich eine Pressekonferenz geben, wo wir dann auch nochmal öffentlichkeitswirksam darauf aufmerksam machen, was eben in dem Petitionsausschuss stattfindet und auch nochmal die Leute ja wachzurütteln, zu sagen, jetzt hier, wir müssen gegen diese Kürzungen uns einsetzen und wenn wir diese Kürzungen durchgehen lassen, dann könnte das wirklich für unsere Zukunft, auch für unser gesellschaftliches Miteinander, wirklich erhebliche Abstriche bedeuten. Genau. Und zudem haben wir auch noch eine Aktionswoche geplant. Vom 18. bis zum 22.09. sollen so kleine lokale Aktionen stattfinden. Da sind wir gerade am Organisieren. Wir streben da auch so öffentliche Installationen eventuell an oder kleinen Demos. Und eventuell wird es auch eine Demo in Berlin geben. Das ist aber alles noch nicht sicher. Aber wir sind da auf jeden Fall dran, was Großes zu organisieren.
Sehr schön. Ich glaube auch, je mehr Aufmerksamkeit man erregt, je mehr Leute da mitziehen, desto standhafter ist man halt einfach auch, ne? Desto mehr kann man das unterstreichen, die Forderungen auch unterstreichen. Ihr hattet ja in der Petition auch hauptsächlich halt für bessere Rahmenbedingungen in den Freiwilligendiensten gekämpft und euch ausgesprochen gehabt. Und wie du auch schon angesprochen hast, dann kam jetzt eigentlich genau das Gegenteil so währenddessen raus, dass sie im Haushalt halt kürzen möchten in den Freiwilligendiensten und dass halt sowohl im FSJ als auch im BFD massive Geldereinkürzungen gemacht werden sollen, was natürlich auch Auswirkungen auf die Freiwilligendienste hat und auch für die Einsatzstellen hat. Magst du da vielleicht noch kurz drauf eingehen, weil wahrscheinlich werdet ihr das ja auch mit reinnehmen.
Ja, sehr gerne. Also, wie du das schon gesagt hast, haben wir uns am Anfang natürlich stark gemacht dafür, dass die Bedingungen verbessert werden. Und das ist auch nach wie vor ein großes Anliegen von uns, auch dass wir diese Zugangsbarrieren abbauen können, dass sie eben offener für jeden Menschen unabhängig der sozialen Schicht werden. Und gleichzeitig kommt natürlich jetzt diese wirklich krassen Kürzungen dazu, wo wir uns natürlich mit aller Kraft gegen einsetzen müssen, weil anstatt dass jetzt halt stärker gefördert wird, will ja die Bundesregierung noch 20% des Geldes im Freiwilligendienstbereich kürzen. Wir sprechen da ja über 75 Millionen Euro in diesem Jahr. Und weitere Kürzungen sind ja nicht ausgeschlossen. Es soll ja 2025 noch weitere Kürzungen geben. Und allein die Kürzungen in diesem Jahr könnten ja dafür sorgen, dass 25.000 bis 30.000 Freiwilligendienstplätze wegfallen. Und das wäre natürlich katastrophal. Vor allem trifft natürlich diese Kürzungen sehr hart kleine Einsatzstellen und Träger oder auch so im ländlichen Bereich und strukturschwachen Regionen, wo es ja eh schon nicht so einen gut ausgebauten Freiwilligendienst immer gibt, werden davon sehr stark betroffen sein. Es kann wirklich sein, dass es in manchen Bereichen, in manchen Regionen dann gar keinen Freiwilligendienst mehr geben wird. Und ne, das finde ich, müssten wir auf jeden Fall mit aller Kraft verhindern, weil wir haben ja jetzt schon völlig überarbeitete Fachkräfte im sozialen Bereich, wie in der Pflege, Kita, Rettungswesen. Die sind auf unsere Hilfe auf jeden Fall angewiesen. Und wenn die jetzt noch wegfallen, dann lastet ja noch mehr Druck auf diesen Kräften. Also natürlich können wir ja keine Fachaufgaben übernehmen, aber wir können unterstützen. Und wir sind sehr wichtig. Ich glaube, Freiwillige sind eigentlich in vielen Bereichen mittlerweile unverzichtbar. Und ne, wenn die jetzt wegfallen, dann kann das wirklich dazu führen, dass die Bedingungen in diesen ganzen sozialen Bereichen extrem schlecht werden. Also noch schlechter, als sie teilweise ja schon sind. Und es ist auch für die Freiwilligen schade. Also es werden ja dadurch 30.000 Leute die Möglichkeit genommen, sich irgendwie mal in so einem Jahr zu orientieren und da was zu lernen und zu gucken, möchte ich das auch in Zukunft weitermachen. Also viele finden ja dadurch auch in ihre Berufsausbildung und wir gewinnen dadurch Fachkräfte und Nachwuchs und das droht jetzt alles wegzufallen.
Ja, ich finde es auch so paradox. Dann wird auf der einen Seite halt gesagt, wir haben einen Fachkräftemangel, gerade im pflegerischen und sozialen Bereich, und müssen halt schauen, wie wir das puffern können. Aber in den freien Diensten wird dann gekürzt. Und die freien Dienste sind ja auch dafür da, sich zu orientieren, ein Jahr lang da reinzuschnuppern, sich persönlich weiterzuentwickeln, zu schauen, auch wie du am Anfang gesagt hast, ist der Bereich das, was ich machen möchte? Ist es Krankenhaus das, wo ich hingehen möchte? Genauso für andere, ein Seniorenheim, eine Kita, ein Sportverband, ist ja ganz egal, in welchem Bereich sie arbeiten. Und dann halt zu sagen, okay, wir streichen die Stellen, nehmen den jungen Menschen die Möglichkeit weg, sich weiterzuentwickeln, gerade auch nach der Corona-Pandemie. Wir sprechen ja auch von Generationen, die jetzt gerade diese Pandemie auch miterlebt haben und selber nochmal anders in so einer Findungsphase einfach drinstecken und nochmal anders schauen müssen, okay, wo möchte ich jetzt hin, wie geht es jetzt weiter? Und da halt dann zu sagen, okay, wir nehmen diese Plätze weg und nehmen denen auch die Möglichkeit weg, da reinzuschnuppern, ist ja auch dieses Paradoxe, dann zu sagen, okay, wir haben einen Fachkräftemangel, wir wollen mehr Fachkräfte, aber wir bieten denen nicht die Möglichkeit reinzuschauen. Und das ist halt so das, was ich auch einfach so schade finde, dass es nicht so durchdacht ist, was es halt auch für Auswirkungen hat, diese freien Dienste zu kürzen, sowohl für die Einsatzstellen, die halt wirklich auf freien Dienst leisten oder auch auf Fachkräfte angewiesen sind, aber auch für die jungen Menschen und die Jugendlichen.
Ja, absolut, das kann ich total bestätigen. Und es ist natürlich auch die Frage, wie soll das dann in Zukunft weitergehen? Also es wird ja immer von der Politik gefordert, dass sich die Jugendlichen mehr engagieren sollen. Und diese Bereitschaft, sich zu engagieren, die ist da. Also es ist laut Umfragen, hat ein großer Teil der Jugend Lust, auch einen Freiwilligendienst zu machen, da mal reinzuschnuppern. Aber viele werden eben schon durch diese Zugangsbarrieren, die wir auch in unserer Petition kritisieren, davon abgehalten, wirklich einen Dienst zu leisten. Und jetzt durch die Kürzungen wird natürlich noch mehr Leuten dann das Potenzial weggenommen, so einen Dienst auszuprobieren. Und das steht, wie du das schon sagst, so stark im Paradox zu dem, was die Politik halt fordert, von dem mehr sozialen Engagement, das wir haben. Und ich frage mich persönlich dann auch, worauf soll das hinauslaufen? Ist es jetzt vielleicht auch eine Taktik der Politik zu sagen, wir kürzen die Freiwilligendienste so eklatant, dass wir am Ende sagen können, ja, jetzt haben wir nur noch so wenig Leute, die einen Freiwilligendienst machen. Und jetzt wäre es ja gut, weil die Bereitschaft ist ja anscheinend nicht da, den Pflichtdienst oder so einzuführen. Und das könnte natürlich eine Taktik sein, den Freiwilligendienst jetzt so wegzusparen, um dann durch die Hintertür den Pflichtdienst wieder einzuführen, was ich auf jeden Fall nicht gut fände. Also da frage ich mich einfach, was bewirkt man mit diesen Kürzungen?
Ja, diese Pflichtdienstdebatte steht ja auch noch im Raum. Die ist ja dann kurz nach der Haushaltsveröffentlichung oder dem Entwurf von dem Haushalt dann auch nochmal aufgekommen, dass doch wieder über so einen Pflichtdienst gesprochen wird von ein paar Monaten bis hin zu einem Jahr. Und es stellt sich halt echt die Frage, dadurch, dass das alles so im Widerspruch steht, was ist eigentlich das genaue Ziel der Politiker? Und haben die halt wirklich auch diese jungen Leute im Fokus oder im Vordergrund stehen? Und das ist eine berechtigte Frage, die man sich einfach auch stellt, ne? Gerade auch durch diese Rahmenbedingungen in den Freiwilligendiensten, weil eigentlich kämpfen wir seit Jahren dahingehend, dass sie halt gestärkt werden, dass es halt auch angeglichen wird, dass sie freie ÖPNV nutzen können und so weiter. Und dann halt gesagt wird, okay, wir kürzen Gelder, aber wir überlegen auch einen Pflichtdienst einzuführen, ist halt auch einfach super schwierig, das so zusammenzubekommen und auch zu verstehen, worum es halt geht, weil gerade euch Freiwilligendienstleistenden geht es um diesen Dienst. Uns als Träger oder den ganzen Trägern geht es ja auch darum, den Freiwilligendienstleistenden ein schönes Jahr zu bereiten, dass es gewinnbringend ist, dass man sich weiterentwickelt und da halt auch möglichst viel für sich mitnehmen kann und auch seine Orientierung und seinen Weg in der Zukunft findet. Und das sollte ja einfach auch das Ziel sein. Und dahingehend ist ja auch der Sinn und Zweck von den Freiwilligendienstleistenden oder von diesem Freiwilligendienstkonzept an sich.
Ja, also was du sagst, kann ich natürlich total bestätigen. Also für alle, die ich jetzt auch im FSJ kennengelernt habe, ist dieser Freiwilligendienst eine total wertvolle Lernerfahrung, wo sie sich einfach mal ausprobieren können und auch merken, dass ihr Handeln halt sinnstiftend ist und wo sie sich auch weiterentwickeln. Also viele, die ich aus meiner Gruppe kenne, haben gesagt, in diesem Jahr habe ich gelernt, offener zu sein und besser mit den Menschen zu kommunizieren. Und das hat mir viel gebracht. Und gleichzeitig haben die aber natürlich auch die Probleme gemerkt, mit denen wir in den Freiwilligendiensten konfrontiert sind. Also zum Beispiel, dass eben das Taschengeld längst nicht mehr reicht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, weil es einfach nicht mehr an die jetzige Inflation gekoppelt ist, dass es einfach nicht mehr zu den hohen Lebensunterhaltungskosten passt, die wir aktuell haben. Und wir Freiwilligen sind ja auch von der Inflation betroffen. Gleichzeitig kriegen die Freiwilligen aber zum Beispiel keine Inflationsausgleichsprämie. Sie kriegen keinen Corona-Bonus, obwohl sie gerade jetzt im Krankenhaus im ersten Jahr komplett noch mit den ganzen Corona-Patienten konfrontiert waren. Wir sind auch in die ISO-Zimmer gegangen und haben da wirklich ja auch riskiert, uns mit dem Coronavirus anzustecken. Und man weiß ja nicht, welche Folgen das dann für einen persönlich hat. Das bekommen wir alles nicht. Und wir wissen zum Beispiel, dass wir natürlich nicht die Höhe bekommen können wie die Fachkräfte, die das seit 3 Jahren machen, aber wenigstens so ein kleiner Beitrag als Anerkennung wäre natürlich schon schön gewesen. Ja, und das ist natürlich auch sehr schade. Oder halt, dass man zusätzlich noch Geld aufbringen muss, um überhaupt zur Einsatzstelle zu kommen, weil man eben kein eigenes Ticket hat. Oder halt auch einfach, dass das Taschengeld als Einkommen auf Unterhaltsansprüche gegenüber den Eltern oder BAföG von Geschwistern oder halt das Bürgergeld angerechnet wird. Das ist halt wirklich eine krasse Ungerechtigkeit, von denen auch in meiner Seminargruppe Leute betroffen sind. Ja, und das ist einfach frustrierend. Also, weil man arbeitet teilweise 150 Stunden Vollzeit im Monat und man macht es total gerne. Man engagiert sich wirklich mit Leidenschaft und es geht einem gar nicht darum, dass man jetzt da groß Geld verdient oder dass es finanziell lukrativ sein soll, sondern einfach, dass man durch dieses Geld seine Lebensunterhaltungskosten bezahlen kann, dass man auch am kulturellen Leben teilhaben kann. Und das ist was, was nicht immer funktioniert. Und es ist einfach frustrierend, wenn man 150 Stunden im Monat arbeitet und am Ende reicht das Geld nicht, um mal mit seinen Freunden ins Kino zu gehen, weil man vielleicht andere Verpflichtungen hat. Gerade die Freiwilligen, die dann halt noch ihren Eltern Geld geben müssen, weil den Eltern das angerechnet wird, bis auf 100 Euro, da bleibt ja gar nichts am Ende übrig. Und manchmal fragt man sich dann schon, wenn man vielleicht Mitte des Monats kein Geld mehr hat oder man würde auch einfach gern mit seinen Freunden mal irgendwie eine kulturelle Sache machen, fragt man sich natürlich, warum mache ich das?
Ja, es ist halt so schade, weil ne, diese Erfahrungen auf der einen Seite und diese gewinnbringende Zeit, die man hat, diese Weiterentwicklung auch mit sich, also über sich selbst viel lernen zu können und über den Beruf, was ja eigentlich was sehr, sehr Positives und Schönes ist, wird halt dadurch auch in den Schatten gestellt, so ein bisschen. Dadurch, dass die Rahmenbedingungen halt nicht verbessert werden und dass sich da halt dahingehend wenig tut und man dann halt immer dafür kämpfen muss. Du hattest ja auch mit mehreren Politikern schon gesprochen und Kontakt gehabt. Hast du da so ein Stimmungsbild oder so eine Richtung, die du selber so abschätzen kannst für dich?
Also es ist schwierig, das zu pauschalisieren, würde ich sagen. Jeder Politiker sieht das natürlich unterschiedlich. Ich würde sagen, dass wir vor allem bei der SPD, glaube ich, sehr viel Unterstützung antreffen, weil die sich auch für Chancen- und Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade vom Petitionsausschuss wahrscheinlich die Linken ebenfalls auf unserer Seite sein werden. Und auch die von den Grünen, denke ich, werden uns wahrscheinlich unsere Forderungen unterstützen. Ich kann das natürlich nicht garantieren, aber das ist so meine persönliche Einschätzung. Und ich glaube, auch die FDP tatsächlich wird begreifen, dass diese Haushaltskürzungen so auf die Freiwilligendienste nicht tragbar sind. Und ich glaube, da haben wir auch ein, zwei Politiker, die schon eher auch unsere Forderungen unterstützen. Das heißt, für den Petitionsausschuss rechne ich eigentlich mit sehr guten Ergebnissen. Wie das natürlich dann weitergeht und die über den Haushalt beraten im großen Kreise, das kann ich so natürlich nicht einschätzen.
Das hat man dann auch gar nicht mehr in der Hand, ne? Man kann halt beim Petitionsausschuss sein Bestes geben und auf Unterstützung hoffen. Und ab dann ist es halt einfach so ein bisschen den Politikern selbst überlassen, wie sie dann damit umgehen und wie sie halt auch entscheiden. Dass sie das Bewusstsein halt auch haben, was diese fatalen Kürzungen halt auch bedeuten und auch für die Freiwilligendienstleistenden bedeuten. Also diesen Hintergrund dann auch zu verstehen, wenn man so viel Gelder kürzt, was im Endeffekt die Auswirkungen davon sind.
Genau, da hast du recht. Also wir können natürlich nur jetzt im Petitionsausschuss unser Bestes geben und versuchen, die Problematik darzustellen. Und was wir alle aber machen können, ist auf jeden Fall mit öffentlichkeitswirksamer Arbeit nochmal darauf aufmerksam zu machen und die breite Gesellschaft darüber zu informieren, mit was für Problemen wir konfrontiert sind und was diese Kürzungen bedeuten und das am besten auch sichtbar zu machen für die Menschen, was passieren würde, wenn diese Freiwilligen nicht mehr da sind. Also ich glaube, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es immer schwierig ist, Zahlen zu vermitteln, weil man verliert schnell das Verhältnis zu den Zahlen, wenn man denkt, ja, 30.000 Freiwillige weniger, Das ist ja jetzt vielleicht gar nicht so viel gemessen an der Gesamtbevölkerung, die wir haben. Ja, aber jeder Freiwillige, der fehlt in seinem Bereich, den merkt man am Ende auch. Und wenn man jetzt vielleicht das große Krankenhaus wie die Charité hat und die hat durch die Kürzung jetzt vielleicht 3, 4 Freiwillige weniger, mag sein, dass die das nicht so stark spüren. Aber so kleine Träger, zum Beispiel ein Pflegeheim, was sowieso nur 2 Freiwillige hat oder eine Behindertenwerkstatt oder eine Förderschule, so, die werden das auf jeden Fall merken, wenn diese Freiwilligen nicht da sind.
Auf jeden Fall. Und es ist ja nicht nur so, dass die Einsatzstellen an sich das halt merken, sondern halt auch die Klienten, mit denen die halt arbeiten, also auch die Menschen mit Beeinträchtigung, wo dann oft oder halt Kinder im Kindergarten, ne, Senioren Senioreneinrichtungen, die das dann halt einfach auch merken, dass die freien Dienstleistungen nicht da sind, die sich halt mit denen hinsetzen, mal ein Buch lesen, mal Zeit verbringen, vielleicht auch einfach mal zuhören. Das ist ja auch eine super gewinnbringende Arbeit, die freien Dienstleistungen einfach haben und leisten, da halt einfach auch mal da zu sein für die Menschen, mit denen man arbeitet, was vielleicht auch das Fachpersonal nicht unbedingt immer leisten kann. Dadurch, dass die halt auch diese Termine haben, die Aufgaben und die Verpflichtungen haben, ist ein Freiwilligendienstleister ja auch dafür da, die Zeit mit den Menschen zu verbringen. Und im Endeffekt geht es dann halt auch auf diese Qualität und leider Gottes halt auch nicht nur für die Einrichtungen an sich, sondern halt auch für die Menschen, mit denen man arbeitet.
Ja, absolut. Und es ist natürlich schön, wenn ein Freiwilligendienstleister ein bisschen mehr Zeit aufbringen kann als eine Fachkraft. Und ich glaube, also ich kann jetzt nur aus der Pflege sprechen, aber dort sind wir natürlich sehr mit sehr hohem Zeitdruck konfrontiert. Und das ist für viele Fachkräfte sehr unzufriedenstellend, weil sie sehr gerne noch zeitintensiver pflegen würden und sich sehr gerne die Zeit für die Patienten nehmen würden. Aber einfach aufgrund dieses krassen Fachkräftemangels, den wir in diesen Bereichen haben, und den hohen Patientenaufkommen haben sie keine Zeit dafür, weil sie auch viel Zeit verloren geht damit, dass sie dokumentieren müssen und dass sie halt ganz viel organisieren müssen. Und dann ist es halt gerade schön, wenn Freiwillige da sind, die dann einfach mal eine Stunde für die Grundpflege sich nehmen können. Und das ist schon sehr bedeutend. Also ich erinnere mich zum Beispiel ganz am Anfang an eine Grundpflege, die ich morgens gemacht habe in einem Patientenzimmer. Der Patient hatte so motorische Einschränkungen, konnte aber noch relativ viel alleine, wenn man ihm die Zeit gelassen hat. So, und man hat ja eigentlich auch den Grundsatz in der Pflege, die Ressourcen des Patienten zu erhalten. Und ich glaube, das würde jede Fachkraft gerne tun, aber oft bleibt nicht genügend Zeit dafür. Und dann muss es halt schnell gehen und dann übernimmt man mal lieber schnell das Anziehen und sagt, stecken Sie mal schnell den Arm da durch und hilft einfach sehr viel mehr mit. Und wenn man mehr Zeit hätte, dann könnte der Patient viel mehr noch selber machen. Und das gibt dem Patienten total viel zurück. Also bei dem Patienten, den ich dann hatte, hat es natürlich viel länger gedauert, bis wir fertig waren. Ich glaube, wir waren bestimmt eine Stunde beschäftigt. Aber er konnte so ganz viel noch selber machen. Und am Ende, ich werde es gar nicht, ich werde es nie vergessen, hat er mir die Hand gegeben, mir so ganz tief in die Augen geguckt und hat Dankeschön gesagt, so. Und
Oh, wie schön.
ja, das war
Ja.
total berührend irgendwie. Und das hat mir auch ganz viel zurückgegeben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, so kann Pflege funktionieren, wenn die gegebenen Bedingungen dafür da sind. Und das ist aber leider nicht so. Die Realität sieht so aus, dass das nicht möglich ist aktuell.
Ja, halt auch aufgrund des Zeitdrucks und des Fachkräftemangels, ne?
Ja.
Deswegen ist es eigentlich unglaublich schön und gewinnbringend, dass Freiwilligendienstleister da sind, die sich dann auch mal rausnehmen können und sich die Stunde Zeit dann auch mal punktuell nehmen können.
Absolut. Und ich kann auch nur an jeden Politiker auch appellieren, sich in diese Lage hineinzuversetzen. Sei es jetzt nicht nur in der Pflege, aber ich kann halt darüber jetzt am besten sprechen, sich vorzustellen, okay, wie würde es sich anfühlen, wenn ihre Mutter halt zum Beispiel da liegt oder ihre Frau oder sie selber da liegen und es gibt keine Freiwilligen, es ist kein Freiwilliger da, der nochmal eine Decke bringt, weil man friert oder es ist keiner da, der nochmal einen Tee bringt, der sich auch mal für 10 Minuten ans Bett setzt und sich die Sorgen anhört, die man hat. Wie würde sich das für einen anfühlen halt, ne? Wenn das alles wegfällt.
Wenn es einfach auch so die eigene Familie ist. Und ich meine, das kann man ja auch in ganz viele Bereiche halt weiterspinnen, ne? Gerade auch im Kindergarten, wenn das eigene Kind im Kindergarten ist und dann ein Freiwilligendienstleistender da ist, der sich einfach mal mit dem Kind hinsetzt, geduldig mit ihm bastelt oder halt auch Motorik stärkt, wenn es Probleme in dem Bereich hat, mal zuhört und da ist und nicht das Kind eins von vielen ist, aber halt so ein bisschen vielleicht auch untergeht, sondern wenn ein Freiwilligendienstleistender da ist, der dann einfach auch unterstützen kann in diesem Alltag und für die Kinder da sein kann beispielsweise. Und ich glaube, das kann man durch alle Bereiche in den Freiwilligendiensten durchspinnen, wie das dann wäre und wie gewinnbringend diese Arbeit von Freiwilligendienstleistenden ist.
Absolut. Also Kita ist auch ein sehr gutes Beispiel, wie wichtig die Freiwilligendienste sind, weil wir haben in der Kita ja auch einen krassen Fachkräftemangel und die Fachkräfte, die da sind, sind häufig noch damit beschäftigt, sehr viel dokumentieren zu müssen, wie sich die Entwicklung von den Kindern eben ist. Und dadurch fehlt ihnen natürlich die Zeit, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Und wenn dann Freiwillige da sind und die bleiben über eine längere Zeit, dann werden die ja für die Kinder auch eine Bezugsperson. Und alleine dort würde jedes Kind schon merken, wenn auf einmal diese Person nicht mehr da ist.
Definitiv, ja, auf jeden Fall.
Es fehlt dann einfach eine Betreuungsperson. Es fehlt auch ein Ankerpunkt oder eine Person, wo man mal hingehen kann, um zu spielen, um sich umarmen zu lassen. Das klingt alles so banal, aber für die Leute, für die Kinder, für die Patienten, ist das extrem wichtig.
Ja, definitiv, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. Weißt du denn schon, wie es für dich nach deinem Freiwilligendienst weitergeht?
Ja, also ich beende ja meinen Freiwilligendienst jetzt Ende August. Dann ja ein Jahr lang gemacht und anschließend werde ich dann ab Oktober mein Studium antreten.
Dann auch im medizinischen Bereich.
Ja, tatsächlich, ja.
Ach, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Das ist doch schön, dass das geklappt hat und der Wunsch der gleiche geblieben ist, auch nach dem Freiwilligendienst.
Absolut. Und der Freiwilligendienst hat mir jetzt wirklich auch die Tür geöffnet in dieses Medizinstudium, weil man hat ja in Deutschland eine extrem schwierige Studiensituation und es wird immer noch über das 1-0er-Abitur und das vergeben, was aus meiner Sicht sowieso kein geeignetes Kriterium ist, um jemanden einen Platz zu geben oder eben nicht. Aber durch den Freiwilligendienst habe ich jetzt quasi einen Platz bekommen und bringe dann zusätzlich schon Erfahrungen mit, die ich dann auch im Medizinstudium anwenden kann. Also es ist eine super gute Sache und ich möchte einfach, dass diese Möglichkeit auch weiterhin jedem offen steht.
Ja, sehr schön. Kann ich auch erzählen, bei mir war es damals tatsächlich ähnlich. Ich hatte vor 10 Jahren im Bundesfreiwilligendienst selber gemacht und mein Bundesfreiwilligendienst war auch mein Türöffner fürs Studium und hat mir einfach unglaublich viel geholfen, was so Dinge im Studium, da macht man ja sehr viel theoretisch, aber dieses Verständnis, dadurch, dass man es schon mal praktisch gemacht hatte und auch schon so Background-Informationen hatte, ist es im Studium viel einfacher gefallen. Und man wusste schon so, welche Richtung es sein soll, wie man damit gut umgehen kann, wie es auch in der Praxis ist. Und es war für mich eine unglaublich gute und gewinnbringende Kombi gewesen und auch super hilfreich und einfach auch so diese Möglichkeit zu haben, okay, dass da eben auch für den Freiwilligendienst gedankt wird, indem gesagt wird, okay, ne, wir nehmen dich jetzt ins Studium mit auf, du hast einen Freiwilligendienst gemacht, dadurch hast du ein bisschen bessere Bedingungen. Es ist ja auch so eine Art von Dank, den man dann mal zurückbekommt, neben dem Gewinnbringenden für einen selbst.
Absolut, da kann ich dir zustimmen.
Sehr gut. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz fest auch weiterhin die Daumen mit dem Bundestag, dass es alles so wird, wie ihr euch das vorstellt, auch mit der Anhörung. Und ja, einfach, dass das alles in eine gute Richtung wieder gelenkt wird, dass ihr da auch einiges bewegen könnt. Alle zusammen, die in den Freiwilligendiensten tätig sind, alle Träger, alle Freiwilligendienstleistenden, auch auf Social Media einiges bewirken können. Ich glaube, man merkt auch anhand von den Unterschriften von der Petition, wie groß das Thema in der Gesellschaft ist und wie wichtig das Thema auch in der Gesellschaft ist und dass es einfach auch gut weiterläuft und da auch weiterhin alle stärkt zusammenhalten und weiterhin dieses Signal auch setzen.
Ja, das finde ich auch. Vielen Dank auf jeden Fall. Man muss ja auch einfach dann verstehen, dass Freiwilligendienste ein mehrdimensionaler Gewinn für unsere Gesellschaft sind. Einmal natürlich für die Freiwilligen selber, weil sie haben ein wichtiges Lern- und Orientierungsjahr, aus dem sie selbstwirksam gestärkt herausgehen. Und diese Erfahrung sollte einfach wirklich jedem zustehen. Und dann natürlich für die Einsatzstellen, weil die haben aufgrund dieses hohen Fachkräftemangels natürlich ganz viel Potenzial, um Leute zu beschäftigen und die brauchen einfach Hilfe. Also die sind auf unsere Hilfe angewiesen und es bringt natürlich auch das Potenzial für Nachwuchskräfte, weil viele durch ihren Freiwilligendienst dann in die Berufsausbildung finden. Und zu allerletzt, der dritte Punkt, auf jeden Fall auch für unsere Gesellschaft. Also das stärkt unser demokratisches Miteinander und ist eine nachhaltige Investition in unsere Zukunft. Und auch ein Freiwilligendienst kann ja auch den Grundstein für lebenslanges Engagement bilden. Wenn ich Spaß habe, mich da zu engagieren, dann werde ich mich auch über meinen Freiwilligendienst hinaus in der Regel in weiteren Projekten engagieren. Und da sollten wir für einstehen, dass das auf keinen Fall verloren geht.
Ja, auf jeden Fall. Ein Freiwilligendienst ist ja auch so ein Zurückgeben an die Gesellschaft. Also man gibt ja auch anderen Menschen was und gibt in dem Moment ja auch der Gesellschaft was zurück.
Absolut, aber ich glaube, das kann man halt nur, wenn man das erstens freiwillig macht, aus freien Stücken, weil man dann mit viel mehr Leidenschaft und Motivation dabei ist und man bringt auch viel mehr Leistungsbereitschaft mit, als wenn man für den Dienst verpflichtet wird, weil eine Verpflichtung und Zwang geht ja auch oft mit Ablehnung einher. Und es bringt auch nichts, glaube ich, wenn man Leute verpflichtet, die dann nur unmotiviert ihre Zeit absitzen oder gar nicht erst zum Dienst erkommen, weil sie sich dauerhaft krank schreiben lassen. So, oder zum Beispiel dann zwar da sind, aber das nur mit Halbherzigkeit machen, weil das merken auf jeden Fall die
Definitiv.
Menschen, die mit den Freiwilligen konfrontiert sind, ob jemand das mit Leidenschaft macht oder einfach nur, um seine Zeit zu verbringen. Und deswegen glaube ich, dass wir das nur mit Freiwilligkeit erreichen und mit guten Rahmenbedingungen. Weil wenn der Freiwillige zwar gerne seine Arbeit nachgeht, aber durch diese Arbeit mit ganz vielen Nachteilen konfrontiert ist, oder immer gucken muss, wie komme ich überhaupt über die Runden, finanzielle Sorgen hat und auch einfach keine Anerkennung in der Gesellschaft dafür findet, die halt nicht immer hoch ist, sondern oft werden die Freiwilligen auch so, ja, du machst ja ein Jahr Pause und ja, ist doch mal ganz nett, einfach mal ein bisschen zu entspannen. Ja, ist es halt nicht. Und solange diese Rahmenbedingungen nicht da sind, werden viele Freiwilligendienstleistende einfach unglücklich bleiben. Obwohl sie gerne Spaß an der Arbeit haben, sind einfach die Rahmenbedingungen da nicht gut. Deswegen müssen die bestärkt werden und es muss auf jeden Fall die Freiwilligkeit beibehalten werden.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Finde ich auch ein sehr gutes Abschlusswort.
Ja.
Wir haben am Ende von jeder Podcast-Folge ja auch immer noch so unsere 30 Fragen, eine Antwortrunde. Da darfst du auch durch als Gast. Und zwar habe ich eine Liste mit Fragen oder Aussagen. Und hinter jeder Zahl von 1 bis 30 verbirgt sich entweder halt eine Frage oder eine Aussage, die du vollenden darfst. Und du darfst mir jetzt gleich eine Zahl nennen. Und dann sag ich dir, was sich dahinter verbirgt.
Okay, dann nehme ich, glaube ich, mal die 9.
Die 9. Was tust du am liebsten in deiner Freizeit?
Oh, am liebsten meiner Freizeit gehe ich Windsurfen tatsächlich. Auch wenn man das
Ach,
hier
schön.
nicht so gut machen kann. Aber wenn ich irgendwie Zeit und Möglichkeit habe, fahre ich gerne an die Küste und bin dann auf meinem Windsurf-Material unterwegs. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
Das stelle ich mir auch sehr schön vor. Das ist so eine Kombi aus Spaß und Freiheit zugleich, so mit dem Wind.
Absolut. Also gerade wenn man dann schon etwas länger beim Windsurfen dabei ist und dann auch höhere Geschwindigkeiten erreicht und übers Wasser fegt, dann ist das total großes Freiheitsgefühl und ja, macht total viel Spaß. Gibt einem auch so einen kleinen Adrenalinkick und man ist halt draußen auch noch, ne?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, sehr schön. Dann danke dir auf jeden Fall, dass du zu Gast im Podcast warst und da auch einfach so offen über deine Erfahrungen im Freiwilligendienst, aber auch über die aktuelle Situation mit der Petition und alles gesprochen hast. Und vielen Dank auch für dein Engagement, gerade auch als Bundessprecherin und auch in dem Bereich. Ich glaube, man kann ja nicht oft genug Danke sagen für das, was ihr da bewegt, wie sehr ihr euch da reinkniet und reinhängt. Und ich glaube, das ist einfach ein riesengroßer Gewinn für die Freiwilligendienstleistenden deutschlandweit, also egal welcher Träger oder welcher Bereich, ihr leistet da unglaublich viel und in dem Sinne auch nochmal ein herzliches Dankeschön auch von uns.
Ja, sehr gerne. Also mir ist das sehr wichtig und ich glaube, allen, die da mit Motivation hinter sind, ist das genauso wichtig. Auch wenn wir vielleicht gar nicht mehr von den Verbesserungen profitieren werden, weil für viele der Dienst eben jetzt bald endet, ist es wichtig, das für unsere Gesellschaft zu erreichen und da wirklich zu stärken.
Ja, und da auch einfach so einen Meilenstein zu setzen.
Auf jeden Fall.
Das stimmt. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch schöne letzte 2 Wochen in deinem Freiwilligendienst. So lange ist es ja tatsächlich für dich auch nicht mehr. Und dann natürlich auch viel Erfolg bei der Anhörung vor dem Ausschuss. Wir werden es fleißig mitverfolgen, werden fleißig Werbung machen und natürlich weiterhin teilen. Und ja, einfach da auch alles Gute.
Ja, vielen Dank. Und ich kann auch sagen, auch wenn mein Freiwilligendienst jetzt in 2 Wochen endet, ich werde auf jeden Fall mit der gleichen Motivation und Leistungsbereitschaft für uns Freiwillige
Ja.
einstehen und alles geben, dass sich das verbessert.
Sehr gut, ja. Vielen Dank dafür. Und dann wünschen wir allen Hörern einen schönen Monat. Wir sehen uns ja im nächsten Monat wieder. Vielleicht können wir da schon ein bisschen berichten, wie es dann weiterging. Und wünschen euch eine schöne Zeit und allen, die jetzt in ganz Deutschland in den Freiwilligendienst starten werden im September oder gestartet sind, ein schönes Ankommen, einen schönen Start in den Freiwilligendienst. Und bis dann.
Tschüss.